Ja, schön, wieder hier vorne stehen zu dürfen. Schön, euch alle zu sehen. Schön, meine Stimme so laut zu hören. Wahnsinn. Bin ich nicht für verantwortlich. Aber es ist schön. Ich höre mich gerne reden. Sonst würde ich das hier vorne nicht machen. Ui. Ah. Also ich habe was mitgebracht heute Morgen, von dem ich wirklich glaube, dass es das Potenzial hat, was zu verändern in uns und in unserer Gemeinde, weil es hat was in mir verändert. Das ist immer gut, ne? Wenn man was mitgebracht hat, wo man schon mal erlebt hat, das funktioniert. Und habe ich ja schon mal gesagt, ich bin eher so ein Kopfmensch und ich lese gerne das Wort Gottes. Und manchmal fällt es mir schwierig, auf andere Leute einzugehen, die nicht so Kopfmenschen sind. Aber ich will dich wirklich einladen, vielleicht gerade jetzt in diesem Moment, schließ noch einmal kurz deine Augen. Und erlaube dem Heiligen Geist einfach heute Morgen zu dir und deinem Herzen persönlich zu sprechen. Weil der Heilige Geist braucht dafür gar nicht meine Worte, der Heilige Geist braucht dafür gar nicht meine Art. Weil der Heilige Geist hat direkten Zugang zu dir und zu deinem Herzen. Und der Heilige Geist möchte viel, viel, viel mehr als ich und viel, viel, viel mehr als du, dass wir alle heute Morgen verändert hier rausgehen. Und dass wir einen klareren Blick auf Jesus und sein Werk haben. Das will der Heilige Geist. Und wenn du möchtest, dann sag dem Heiligen Geist doch einfach gerade jetzt nochmal persönlich an deinem Platz, in deinem Herzen, dass er dich verändern darf heute Morgen. Und dass er Dinge rausreißen darf, die nicht von ihm sind und Dinge pflanzen darf, die von ihm sind. Ja, danke, Heiliger Geist, dass du treu bist und dass du wirkst, dass du nicht aufhörst zu wirken. Und ich löse echt Begegnung mit dir. Ich löse Heilung in Herzen und Heilung in Körpern. Und ich danke dir, dass wir durch deine Treue und durch deine Kraft heute wirklich hoffnungsvoller, kraftvoller, gesünder hier rausgehen werden, weil wir dir begegnen. Amen. Wer von euch ist Christ? Keine Fangfrage, wenn nicht, kein Problem. Wer von euch würde sagen, er weiß so ungefähr, wie das Evangelium funktioniert? So Jesus und Kreuz und Ostern. Also alle, die sich jetzt nicht gemeldet haben, ihr wisst nicht, wie das ist super. Dann seid ihr genau richtig. Also ich bin sehr, sehr lange Christ, seit ich denken kann. Ich habe sehr viele Predigten gehört. Und es gab immer so ein paar Sachen an dem Evangelium. Ja, Jesus kam und starb für uns und ist wieder auferweckt worden und dann ist er in den Himmel gefahren und so. Da waren immer so Sachen, die haben mich ein bisschen gestört. Da habe ich gedacht, das ist unrund. Und es hat mich nicht genug gestört, um zu sagen, ich glaube da jetzt nicht dran. Und es hat mich bislang auch nicht genug gestört, um zu sagen, ich möchte rausfinden, was da wirklich ist. So, wie ist es denn runder, Jesus? Aber in den letzten Monaten ist da viel passiert in mir und in meinem Herzen. Und ich habe gemerkt, meine Güte, Gott der Vater ist wirklich besser, als wir immer denken. Und wir sind deutlich kraftvoller durch den Sieg von Jesus, als wir immer denken, weil der Sieg von Jesus deutlich krasser war, als wir immer denken. Also wirklich, das ist meine Erfahrung die letzten Monate gewesen. Und ich will euch auch gar nicht mit auf die Reise nehmen, auf die Gott mich genommen hat, sondern ich will euch ein Bild geben an die Hand, das ihr vielleicht schon alle kennt oder bestimmt schon alle kennt, was uns extrem helfen kann, mehr zu verstehen, was wirklich passiert ist, als Jesus kam und starb und wieder auferstanden ist. Und was wirklich mit uns passiert ist, was unser Status ist, ja? Und was der Status vom Feind ist. Weil es ist wichtig, dass wir da Klarheit drüber haben. Ich habe hier einen schlauen Satz stehen, der heißt, der Sieg, in dem wir leben, ist abhängig von dem Sieg, an den wir glauben. Ja? Und wenn wir glauben, dass wir ungefähr so 80% Sieg errungen haben, ist meine Erfahrung, dass wir nicht in 80% Sieg leben, sondern eher so in 20% Sieg, weil direkt dieser Fuß in der Tür ist, so ganz siegreich ist es aber nicht, oder? Und dann fangen wir an, auf die falschen Dinge zu schauen, dann fangen wir an, auf uns selber zu schauen, auf das, was wir leisten können. Der Weg ist nicht gut. Ich bin jetzt alt genug, um dir sagen zu können, der Weg führt nicht zu Frucht, die bleibt. Aber wenn wir auf Jesus schauen und auf das, was er getan hat und was die Bibel sagt, was er getan hat, nicht was unsere Tradition sagt, was er getan hat oder was unsere letzte Woche uns lehren will, was er getan oder nicht getan hat, sondern wenn wir auf ihn schauen, dann werden wir deutlich mehr Sieg erleben. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Und ich glaube, Gott will, dass wir als Gemeinde siegreich sind. Er will nicht, dass wir als Gemeinde rumdümpeln und, so wie Birgit das heute Morgen gesagt hat, die Bodenschätze des Landes unangerührt lassen und verhungern und verarmen, obwohl wir doch auf reichem Boden wohnen. Seid ihr noch da? Also, das Bild, was ich euch mitgebracht habe, ist der Auszug aus Ägypten. Wer diesen mega coolen Zeichentrickfilm Der Prinz von Ägypten geguckt? Oh yes, ich muss den unbedingt nochmal gucken, glaube ich. Der war ja so cool. Der hat mich damals richtig geflasht. Also der Exodus wird das ja genannt, ne? Lateinisch der Auszug. Und das ist ein sehr, sehr hilfreiches Bild für uns Christen. Obwohl es im Alten Testament steht. Haha. Und ich meine, wenn man sich mal guckt, wie Matthäus zum Beispiel sein Evangelium geschrieben hat, dann ist das auch gewollt. Ja? Also es ist von Gott gewollt, dass der Exodus ein Bild ist, was uns helfen kann. Das ist von Gott gewollt. Es ist nicht Zufall. Ich lese das nicht in den Text rein, sondern das Neue Testament sagt es mir klipp und klar an so vielen Stellen, die kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Okay? Wir springen mal direkt rein. Ich lese euch einmal vor, was, glaube ich, das Evangelium nach Exodus ist. Und dann gucken wir uns das an. Ist das okay? Und übrigens, Eden hat mir heute Morgen ein Arbeitsbild gemalt. Das soll ich mit zur Arbeit nehmen und allen zeigen. Also das ist das Arbeitsbild hier. Das lege ich hier hin. Genau. Wer weiß, was das noch zu bedeuten hat. Das ist das Lesezeichen von Chris. Das muss ich jetzt hier auch irgendwo unterbringen. Also, die Geschichte geht wie folgt. Gott nimmt sein Volk und setzt es in das beste Land, was es gibt. Bei Adam und Eva war das der Garten Eden, richtig? Der war herrlich und fruchtbar. Und in der Geschichte vom Exodus, vom Auszug aus Ägypten, da ist das dieses Land Goshen. Das ist das fruchtbarste Land in Ägypten gewesen. Und wir wissen, dass Ägypten damals das reichste, wohlhabendste Land überhaupt war. Das heißt, Gott hat bewusst sein Volk, Jakob, Israel, seine Söhne und Nachkommen, in das fruchtbarste Land gesetzt, was es damals gab. Okay? Klare Parallele. Und dann gab es einen Feind, der da auch war, der da gelebt hat, der da auf irgendeine Art und Weise Autorität hatte. Und der hat Angst bekommen vor dem Volk Gottes und hat es versklavt. Beim Exodus war das der Pharao. Und wer war das im Garten Eden? Die Schlange, der Feind, wie auch immer man das definieren möchte. Und was war die Folge davon? Die Folge war, das Volk Gottes war versklavt unter finstere Mächte. Und hatte absolut keine Chance auf Entkommen. Da gab es nichts, was die in irgendeiner Weise selber leisten konnten, um da rauszukommen. Ja? Wir lesen, wie hart die Sklaverei war, in der die Israeliten litten. Und ich meine, wir müssen nur die Nachrichten angucken, um zu sehen, wie versklavt Menschen ohne Jesus sind. Oder? Die Parallele ist auch eindeutig. Und dann kommt der Prinz von Ägypten. Dann kommt der Königssohn, Mose. Ne? Der Königssohn. Der einzige seiner Art, weil die anderen waren nicht so wie er, der kommt und rettet sein Volk, kraftvoll und mächtig. Es gibt einen Showdown zwischen den Göttern, aus dem Yahweh klar als Sieger hervorgeht. Und das Volk zieht aus und nicht nur so gerade eben, sondern es nimmt den ganzen Reichtum Ägyptens mit. Und der Feind ist auf ewig vernichtet unterm Boden und hat keine Chance mehr aufzustehen. Das ist der Exodus, oder? Und ich glaube, das ist das Evangelium. Nicht weniger, eher mehr. Also, habe ich schon oft drüber geredet, ne? Gott wusste, dass die Schlange im Garten war. Der war davon nicht überrascht. Gott wusste auch, dass da zwei Bäume im Garten waren. Der hat die da hingepflanzt. Ja, Gott war nicht schockiert, als das passiert ist. Der wusste, was passiert. Und Gott wusste auch, was passieren würde, als er das Volk Israel damals vor der Hungersnot gerettet hat, nach Ägypten geschickt hat. Der wusste, was später passieren würde. Gott wusste, er hat es Abraham sogar angekündigt, was passieren würde. Dass es versklavt werden würde. Gott war davon nicht überrascht. Er war nicht schockiert. Er hat die Kontrolle nicht verloren. Und Gott hatte keine Angst davor, dass sein Plan nicht aufgeht, sondern im Gegenteil, er wollte sein Volk benutzen, um seinen Plan auszuführen. Und er wollte seine Kraft demonstrieren. Er wollte, dass ein für alle Mal klar wird, wer kraftvoll ist und wer nicht. Ja? Klare Parallele, würde ich sagen. Ich lese mal einfach mal, um ein bisschen Bibel zu lesen. Ne? Ich lese euch mal vor hier Exodus 1, also 2. Mose Kapitel 1, Vers 7 bis 12. Da heißt es, die Söhne Israel aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr zahlreich. Und das Land wurde voll von ihnen. Da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an, der Josef nicht mehr kannte. Der sagte zu seinem Volk, siehe, das Volk der Söhne Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Auf, lass uns klug gegen es vorgehen, damit es sich nicht noch weiter vermehrt. Sonst könnte es geschehen, wenn Krieg ausbricht, dass es sich auch noch zu unseren Feinden schlägt und gegen uns kämpft und dann aus dem Land hinaufzieht. Daher setzten sie Arbeitsaufseher über es, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Und es baute für den Pharao Vorratsstädte wie Pithom und Ramses. Und jetzt kommt's. Je mehr er sie aber bedrückte, desto mehr nahm das Volk zu. Und so breitete es sich aus, sodass ein Grauen erfasste vor den Söhnen Israel. Dass sie ein Grauen erfasste. Der Pharao hatte Angst. Ist euch das klar ersichtlich aus diesem Text? Ja, das Volk Israel hat nichts gemacht. Nichts. Es war einfach nur da und es wimmelte und mehrte sich zahlreich. Kennt ihr diese Sprache? Kennt ihr diese Sprache, dass es sich wimmelte und zahlreich wurde und das Land füllte? Habt ihr das schon mal gehört im 1. Mose 1? Ja? Und davor hatte der Pharao Angst. Der hatte Angst. Hatte der ein Recht darauf, das Volk Israel zu versklaven? Deswegen, was würdet ihr sagen? Nee, das war nicht rechtens. Das war illegal. Hatte die Schlange im Garten ein Recht darauf, Adam und Eva zu belügen? War das rechtens? Was würdet ihr sagen? Nee, erstmal nicht, ne? Die Unwahrheit sagen ist ja erstmal nicht richtig, ne? Da sind wir uns ja einig, ne? Aber das ist ja falsch, ne? Ja, gut, alles klar. Gut, dann bin ich ja beruhigt. Also, jetzt versteht mich nicht falsch, ja? Versteht mich richtig. Wir hören viel darüber in unseren charismatischen Kreisen, dass der Feind die Autorität hat. Und das lesen wir ja auch im Neuen Testament ganz klar. Ja, der Feind hatte Autorität über die Erde, sonst hätte er sie nicht Jesus anbieten können. Wir hören viel darüber, dass Adam und Eva, dadurch, dass sie sich gegen Gott entschieden haben und für die Schlange entschieden haben, dass sie dadurch die Autorität, die Gott ihnen gegeben hatte, abgegeben haben an die Schlange. Richtig? Habt ihr das irgendwie schon mal so gehört? Und ich würde auch sagen, das stimmt auch. Aber wichtige Frage, war dieser Rechtshandel rechtskräftig? War das legal, was da passiert ist? Nein, der Teufel hat getrickst. Der Teufel hat gelogen. Weißt du, Adam und Eva, die sind da nackt im Garten und die kennen nichts außer herrliche Gemeinschaft mit Gott und die wunderbare Schöpfung, in die Gott sie gesetzt hat. Und ich bin mir sicher, dass die Schlange nicht das einzige sprechende Wesen war, was da rumlief. Sonst wäre Eva wahrscheinlich deutlich überraschter gewesen. Und plötzlich kommt eines von diesen Wesen, die Gott geschaffen hat, und lügt. Und ich meine, Gott hat zwar klar gesagt, du sollst das nicht machen, aber versteht ihr? Ich glaube, Eva hatte dann eine andere Position, als wir immer zusprechen. Wir sagen immer, die dumme Eva, wie konnte die nicht auf Gott hören? Ja, aber wenn einer kommt, der doch den Gott doch dahingesetzt hat, der doch einer von denen ist, die da sind, ja, versteht ihr den Unterschied? Da ist es viel, viel leichter, drauf reinzufallen. Aber trotzdem ist es illegal gewesen. Der Vertrag, der geschlossen wurde, der war so voll mit Rechtsfehlern, dass man ihn direkt zerreißen kann. Das Bild findet ihr Deutschen doch super, oder? So, wenn ein Paragraph da drin ungültig ist, dann gelten nicht die anderen Paragraphen trotzdem, sondern dann sind alle ungültig. So einen Vertrag machen wir ja nicht, aber so einer war das damals. Versteht ihr? Der Feind hatte kein Recht darauf, genauso wenig wie der Pharao ein Recht darauf hatte, das Volk zu versklaven. So, und was war nochmal das Motiv vom Pharao? Wenn du über den Garten Eden nachdenkst, ja, wenn du darüber nachdenkst, wie das so war, und jemand fragt dich, warum hat die Schlange das eigentlich gemacht? Was wäre deine Go-To-Antwort? Was würdest du sagen, warum hat die Schlange das gemacht? Also meine Go-To-Antwort wäre ja, die Schlange ist halt kacke, ne? Die Schlange hat halt schon vorher ein paar schlechte Entscheidungen getroffen und dann ist die halt den Berg ab und ja, die ist halt blöd. Kannst du nichts machen. Oder andere Leute würden sagen, Gott braucht die Schlange. Gott braucht das Böse, damit man überhaupt weiß, was gut ist. Oder so ein Quatsch. Ja? Ich will dich ermutigen, versuch's mal mit der Antwort, die Schlange hatte Angst. Versuch's mal mit dieser Antwort auf die Frage, warum die Schlange Eva angelogen hat. Und ich glaube, dein ganzes Bild wird sich schon verändern. Weil wenn da die Schlange ist, sie ist alleine und plötzlich setzt Gott Ebenbilder von sich da rein. Und vorher konnte die Schlange da mehr oder weniger machen, was sie wollte. Aber plötzlich kommen da Ebenbilder Gottes, von dem sie weiß, dass sie gegen den keine Chance hat. Und sie hört mit ihren Schlangenohren, hört sie, wie Gott zu diesen Menschen sagt, vermehrt euch, wimmelt, füllt das Land, nehmt Autorität ein. Ich gebe euch diese Autorität. Die Schlange hatte Angst. Sie hatte Angst vor unseren Urgroßeltern auf der anderen Seite vom Kreuz. Und wie viel mehr hat die Schlange heute Angst vor dir auf dieser Seite vom Kreuz? Denk da mal drüber nach. Und ich würde sagen, jetzt sind wir schon an einem Punkt vom Erklären des Evangeliums. Da wäre man so schnell nicht hingekommen, wenn man einfach nur gesagt hätte, ja, die Menschen haben halt Mist gebaut und Gott musste halt seinen Sohn schicken, leider. Versteht ihr den Unterschied? Die Schlange hatte Angst. Sie hat das Recht gebrochen. Der Vertrag war ungültig. Das sind die Grundvoraussetzungen, mit denen wir es hier zu tun haben. Das ist die Situation, in die hinein Jesus gekommen ist, in die hinein Gott Mose gesandt hat. Neulich bin ich Fahrrad gefahren und da musste ich in die Eisen gehen, was ich mit dem Fahrrad, was vorher Guido gehört hatte und dann Manni gehört hat und jetzt mir gehört, zum Glück geht, weil ich mein Handy einfach zücken musste, weil ich würde ja niemals mein Handy zücken, mein Fahrrad fahren. Nein, das würde ich natürlich nicht machen. Und da habe ich zwei Sätze aufgeschrieben. Der Feind will, dass wir Angst vor ihm haben, weil er solche Angst vor uns hat. Kennt ihr das? Manchmal hat man Angst davor, was der Feind machen kann. Ja, manchmal hat man irgendwie bewusst oder unbewusst hat man Angst davor, dass es ja diese dunkle Seite gibt. Nicht nur in Halloween, sondern die ist immer da. Man denkt so, oh je, Mine, ich habe 3 Tage lang nicht gebetet. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gefastet habe. Vielleicht hat der Teufel ein Recht auf mich. Ich weiß es nicht. Und als Kind habe ich mal gependelt bei einer Halloween-Party. Da! Verliere ich deswegen morgen meinen Job? Da ist irgendwie immer irgendwas dran, ja? Aber wir müssen keine Angst vor dem Feind haben, sondern der Feind sät Angst in unsere Herzen, weil er derjenige ist, der Angst hat. Weil er der Verlierer ist. Und das ist seine einzige Hoffnung. Seine einzige Hoffnung ist, dass wir Angst vor ihm haben und der das ganze Ding umdreht. Aber es ist falsch. Und er will, dass wir uns machtlos fühlen, weil er so machtlos ist. Das ist deine einzige Chance. Ich meine, das kennst du vielleicht aus destruktiven Beziehungspattern, wie heißt das? Schlechte Beziehungen mit Leuten, die drehen alles um. Und am Ende denkst du, Moment mal, schulde ich jetzt dir was? Eigentlich schuldest du doch mir was. Aber es fühlt sich so echt an, weil die dich so belabert haben, dass du es machst. Zum Beispiel als 87-Jähriger irgendwelche Telekom-Mitarbeiter reinlassen oder so. Versteht ihr, was ich meine? Das passiert sehr schnell. Aber der Feind will, dass wir uns machtlos fühlen, weil er machtlos ist. Punkt. Das mit den Telekom-Mitarbeitern hätte ich nicht sagen müssen. Gehen wir mal zum nächsten Punkt, der ist interessant. Was passiert denn, als Mose kommt? Der Pharao lässt die Israeliten ja einfach gehen, ne? Nein. Da gibt es noch die Plagen, die 10 Plagen, genau. Also wir reden jetzt heute nicht über Gewalt im Alten Testament. Da können wir gerne mal bei einer Tasse Kaffee und einem guten Stück Kuchen drüber reden. Aber ich will trotzdem mal kurz auf diese Plagen eingehen, ja? Weil ich glaube, die sind wichtig. Ich glaube, die haben eine Parallele im Neuen Testament. Kennt ihr diese Geschichten, wo Jesus kommt und dem Dämon befiehlt auszufahren? Und was sagt der Dämon? Was habe ich mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du gekommen, um mich vor der Zeit zu quälen? Habt ihr das mal gelesen? Jesus ist nicht einfach nur gekommen, gestorben und wieder auferstanden. Dass Jesus 3 Jahre vor dem Kreuz gewirkt hat, das war wichtig. Ja, das war wichtig. Das war nicht nur, um die Zeit zu füllen oder damit wir ein gutes Buch darüber lesen können, sondern das hatte eine Funktion. Und genauso wie die Plagen eine Funktion haben. Das war ja nicht einfach nur, dass Gott gerne Leute quält. Das ist unser himmlischer Vater nicht. Da ging es um was anderes. Es ging nämlich darum, ein für alle Mal klarzumachen, wer hier das Sagen hat. Wer der Stärkere ist. Das war ja eindeutig, ne? Und ich find's so cool bei den Plagen. Also wenn ich das geschrieben hätte, das Buch Mose, ich hätte das nicht geschrieben. Aber kennt ihr diese Geschichten? Gott sagt Mose, schmeiß deinen Stock, daraus wird eine Schlange und mach aus Wasser Blut. Und was steht dann da? Die Zauberer des Pharaos, die konnten das auch. Das ist doch abgefahren, oder? Die konnten das, weil da Mächte am Wirken waren. Die hatten Zugang zu Mächten. Und was passiert da mit den Schlangen? Auch sehr cool. Die Schlange von Mose frisst die andere Schlange auf. Ich habe mich gefragt, war der Stock von Mose danach dicker als vorher? Oder länger, genau. Also, das ist eine ehrliche Frage jetzt, ne? Versteht ihr, ne? Das wäre doch cool. So als Trophäe. Guckt, naja. Also, im Neuen Testament lesen wir im Johannesbrief. Übrigens tut mir leid, wenn ich heute so viele Bibelstellen zitiere, aber nicht vorlese. Aber dafür haben wir einfach keine Zeit, okay? Im Johannesbrief lesen wir, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Feindes zu vernichten. Dafür ist Jesus gekommen. Die Werke. So, wenn da ein Dämonenbesessener rumläuft, dann ist das ein Werk des Feindes. Und Jesus ist gekommen, um dieses Werk zu vernichten. Nicht die Person, sondern das Unrecht, was dieser Person getan wurde. Jesus ist gekommen, hat es vernichtet, indem er den Dämon ausgetrieben hat. Wenn da jemand krank war, dann war das nicht gerecht. Dann war das falsch. Dann hat der Teufel da ein Werk gehabt. Was macht Jesus? Er kommt und zerstört dieses Werk, indem er die Person heilt. Wenn der Pharao das Volk nicht gehen lassen will, was macht der Retter, den Gott schickt dann? Der zerstört einfach das Werk des Feindes. Er sagt, tut mir leid um deine Ernte, tut mir leid um deine Tiere, tut mir leid um dein Grundwasser. Versteht ihr? Das war ein offener Machtkampf, der da stattgefunden hat. Ein offener Machtkampf. Genauso wie im Neuen Testament. Sehr schnell alle Dämonen in einem großen Umkreis wussten, das ist Jesus. Die wussten das. Die wussten, warum der gekommen ist. Zumindest dachten sie, sie wussten es. Da kommen wir gleich noch zu. Aber sie wussten, sie haben verloren gegen den. Also mich begeistert das. Ich hoffe, ihr nehmt irgendwas mit hier raus, ja? Jesus sagt, wenn der Stärkere kommt, dann wird er den Kämpfer binden, den Hausbesitzer binden und ihm alles wegnehmen. Das hat Jesus von sich selber gesagt, falls du mal gefragt hast, worum es da geht. Jesus ist der Stärkere und kommt und bindet den Feind und sagt, das gehört jetzt alles mir, danke. Genauso wie Mose gekommen ist und gesagt hat, ja, wenn du jetzt nicht, dann halt das. Bis hin zur schrecklichsten Plage von allen. Das war ein Machtkampf. Und wir müssen uns nie wieder fragen, wer stärker ist. Musst du dich nie wieder fragen. Egal wie dein Leben aussieht, egal wie deine Umstände aussehen, egal wie die Welt aussieht, du musst dich nie wieder fragen, wer stärker ist. Jesus oder Yahweh oder der Feind oder wie auch immer du die Dinger betitelst. Gott ist König, ja? Jesus ist König und niemand sonst. Also, was steht denn hier noch Schlaues? Genau, Mose, Gott sagt sogar dem Mose und dem Pharao, dass er das macht, damit alle erkennen, dass er der Herr ist. Also ist ganz klar, er macht das nicht, um das Volk zu quälen, sondern damit alle erkennen, dass er Herr ist. Und wisst ihr, was wirklich cool ist? Ist wirklich cool. Im zweiten Mose 12 und im vierten Mose, da spricht Gott auch über die Plagen, die ja dann in der Vergangenheit liegen. Und er erklärt den Israeliten, was da passiert ist. Und er sagt explizit, dass er die Götter Ägyptens strafte. Also als er die Tiere und die Erstgeborenen und die Gebäude von den Ägyptern zerstört hat, da hat er nicht in erster Linie die Ägypter gestraft, sondern ihre Götter. Das ist doch krass, oder? Nimm das mal mit und denk darüber nach. Oder wir treffen uns auf eine Tasse Kaffee und gucken Kuchen. Weil in der geistlichen Welt ist beim Exodus so viel mehr passiert, als wir immer denken. Genauso als Jesus gewirkt hat auf der Erde. Da ist so viel mehr passiert in der geistlichen Welt, als wir immer lesen. Ich denke immer, dies, das, bliblablub, verstehe ich alles. Aber hinter den Kulissen, da ging es richtig ab. Also wirklich ging es da ab. Seid ihr noch da? Also es geht irgendwie erstaunlich schnell. Aber ja, okay, gut. Also, was war in 2. Mose 12, da stirbt jemand. Das sind noch nicht die Erstgeborenen, sondern wer stirbt vorher? Das Lamm. Ja, Gott kündigt Mose an, ich werde den Erstgeborenen von den Ägyptern töten, jeden Einzelnen, weil Gott übrigens das Volk Israel als seinen Erstgeborenen bezeichnet hat vorher. Und er sagt, der Vernichter, der Zerstörer, können wir gerne bei einer Tasse Kaffee drüber reden. Es wird sehr viel Kuchen, glaube ich. Aber der Zerstörer wird durch das Land gehen und die Erstgeborenen töten. Und ihr sollt Folgendes machen. Ihr sollt ein Lamm ohne Fehler schlachten. Ihr sollt es als euer Haus essen. Und ihr sollt das Blut an die Türpfosten klatschen. Und wenn der Vernichter durch das Land geht, nachts, und er das Blut sieht, wird er euch verschonen. Sehr archaisch, tut mir leid für uns Westler, aber das steht da so, ja? Und ich glaube, das ist so passiert. So, mal eine Frage. Keine Trickfrage. Für wen war das Blut des Lammes? Wer hat das bekommen? Das Volk hat das Blut bekommen, ne? Wurde das Blut des fehlerlosen Lammes benutzt, um den Pharao auszuzahlen, damit das Volk endlich gehen darf? Nee. Wurde das Blut des Lammes an Gott gezahlt, damit Gott sich endlich erbarmt und das Volk gehen lässt? Wurde das Blut dem Volk gegeben, damit das Volk unter dem Blut steht? Ja? Das Blut war für dich. Und jetzt frag dich mal, für wen das Blut von Jesus am Kreuz war. Also ich sag dir, es war definitiv nicht für den Feind. Und weißt du warum nicht? Weil Gott dich nicht dem Teufel abkaufen musste. Er hat den Vertrag zerrissen, weil der war ungültig. So weit hier hinten in unserem Kopf denken wir immer, dass Jesus sein Blut vergossen hat und uns dem Teufel abgekauft hat, weil wir dummen Batze, Adam und Eva, haben uns ja dem Teufel verkauft, deswegen musste Jesus kommen und uns neu kaufen. Aber abgesehen davon, dass das ganze Neue Testament eigentlich eine andere Sprache spricht, zeigt das Exodus, zeigt es so glasklar, das Blut war nicht für den Bösen. Das Blut war nicht für den Pharao. Gott hat das Volk Israel nicht dem Pharao abgekauft, er hat es sich einfach genommen. Einfach so. Und weißt du, was am Kreuz passiert ist? Am Kreuz hat Gott dich nicht dem Teufel abgekauft. Nee. Am Kreuz hat Jesus dich einfach genommen. Er hat gesagt, und vorbei. War eine doofe Zeit, die ihr zusammen hattet, Teufel und Menschen. Aber die Zeit ist jetzt vorbei. Ich übernehme hier, Dankeschön. Ist das Evangelium, was du Leuten erklären würdest? Also ich kann von mir aus sagen, vor ein paar Monaten war es das noch nicht. Und das heißt nicht, dass da nicht auch in irgendeiner Weise, dass Jesus Strafe getragen hat. Aber wollt ihr mal einen Vers hören, damit wir wieder zurückgehen können und ihr mir glaubt, dass ich Bibel lese. Das ist in Römer 8, ne? Römer 8. Sag mal Römer 8. Ich lese Verse 1 bis 3. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Jetzt kommt. Denn das dem Gesetz Unmögliche, nämlich dich gerecht zu machen, das war dem Gesetz unmöglich. Weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichheit des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Wer wurde am Kreuz bestraft? Der perfekte Sohn Gottes? Wer wurde am Kreuz bestraft? Die Menschheit, die es verbockt hat? Ich glaube, am Kreuz wurde Sünde und allein Sünde bestraft. Wir lesen das im Exodus. Wurde das versklavte Volk bestraft? Musste das Volk ein Menschenopfer bringen, damit Gott endlich zufrieden ist? Musste das Volk sich nach einem Menschen umsuchen, der noch nie was falsch gemacht hat und den können wir Gott präsentieren und dann lässt Gott uns gehen? Nein, also das klingt pervers, wenn ich das so sage, aber irgendwie glauben wir das manchmal, oder? Guck mal, das Volk war ja im Sündenland, ne? Das Volk war gebunden und Gott hat das ganze Land bestraft. Er hat Sünde komplett bestraft. Aber das gerechte Volk, die Auserwählten, das Volk Gottes, was in diesem Land lebte, das wurde nicht bestraft. Warum? Weil es unter dem Blut des Lammes stand. Also denk niemals, dass Gott dich bestraft. Und denk niemals, dass Gott das Blut von seinem eigenen Sohn braucht, um endlich Ruhe zu geben. Weil Jesus ist Gott. Wusstest du das? Yeshua ist Yahweh. Ja, das ist unmissverständlich klar. Was will Gott mit seinem eigenen Blut? Also, wenn Timo mein Auto rammt, dann sage ich ja nicht, ist nicht schlimm, dann schneide ich mir hier ein Stück aus der Rippe raus und dann sage ich, hier, guck mal, ich kann damit selber bezahlen und wem gebe ich das Geld? Ach ja, mir, weil ich bin ja der Kfz-Mechaniker. Was ist das für ein Bild, was wir vom Kreuz haben? Jesus hat nicht den Feind ausgezahlt und er hat auch nicht den Vater besänftigt, sondern er hat dich genommen und er hat Sünde zerstört. Das ist das Evangelium, an das ich im Moment glaube. Und ich denke, das ist deutlich siegreicher als der Durchschnitt, den man sonst so hört. Und ich glaube das noch nicht so lange, aber ich kann mir vorstellen, dass das was verändert. Also es hat auf jeden Fall schon mal was in meinem Selbstbewusstsein verändert und es hat auf jeden Fall was darin verändert, wie ich den guten Vater im Himmel sehe. Weil wenn ich denke, also wirklich, wenn ich denke, dass der gute Vater im Himmel es nötig hat, dass sein perfekter Sohn stirbt, damit er mir endlich vergeben kann, dann ist das ja keine Vergebung, dann ist das einfach quid pro quo, ne? Ich habe Mist gebaut und Gott kann mir nicht vergeben. aber Jesus nimmt meine Strafe und deswegen kann Gott mir vergeben. Das ist keine Vergebung, das ist unser Rechtssystem. Ne? Aber wenn das Bild ist, dass Jesus die Sünde auf sich nimmt und die Sünde, die finsteren Mächte werden bestraft in ihm, dann kann ich das Kreuz plötzlich viel besser annehmen. Und dann sind Grausamkeiten, die gegen das Volk Ägypten oder gegen den Sohn Gottes gerichtet waren, plötzlich nicht mehr ein grausamer Gott, vor dem muss ich Angst haben, sondern nein, es ist ganz klar, gegen wen das gerichtet ist. Niemals gegen dich, weil du bist unter dem Blut Gottes. Übrigens würde ich sagen, die ganze Menschheit ist unter dem Blut Gottes. Aber da reden wir bei einer Tasse Kaffee drüber. Ich sehe schon, ich werde sehr viel Koffein zu mir nehmen. Also hier steht, das Lamm Gottes starb, damit das Volk nicht gemeinsam mit dem Reich der Finsternis bestraft werden musste. Und wisst ihr, sie sind ja nicht gerade eben so entkommen. Kennt ihr die Geschichte? Gott sagt Mose, ihr sollt zu euren Nachbarn gehen, die ja inzwischen richtig Angst hatten vor dem Volk Israel, weil sie gesehen haben, der ganze Mist passiert nur, weil der Pharao sie nicht gehen lässt. Und ihr sollt euch Schmuck erbeten und Wertvolles. Und die Ägypter so, ja klar, bitte, nimm, ich hab noch mehr, hier, ich hab alles. Nimm alles, bitte und geh. Und als das Volk Israel dann endlich auszieht, dann nehmen die das ja alles mit, ne? Wisst ihr, was sie damit gebaut haben? Na gut, erst das goldene Kalb, das war schlecht. Aber das war ja nicht so groß. Diesen Reichtum, den die aus Ägypten genommen haben, benutzen die später, um das Heiligtum zu bauen. Ist das nicht mega cool? Also diese dreckige Vergangenheit und das, was der Feind denen ja auch weggenommen hat, das Gold war ja bestimmt auch zum Teil von denen eigentlich gewesen, ne? Das musste der Feind denen wiedergeben. Genauso wie es heißt, dass alles dir zum Besten dienen muss. Alles. Alles, was der Feind jemals benutzt hat und dir geraubt hat, muss er dir wiedergeben. 20, 30, 100-fach. Okay. Wir schaffen noch einen Punkt, oder? Wisst ihr, was dann passiert? Also das Volk Israel zieht aus, bedeckt mit dem Blut des Lammes. Es lässt eine Ruine von Ägypten zurück. Ja? Viele, viele Tote, alle Ernte komplett vernichtet. Das wird Jahrzehnte dauern, um das wieder aufzubauen. So, was passiert dann? Das Volk zieht aus und der Pharao gibt endlich Ruhe. Nein. Der Pharao denkt sich, Moment mal, was habe ich da eigentlich gemacht? Wie dumm von mir. Ich bin doch viel stärker als das. Komm, hinterher, wir schnappen uns die. Kennt ihr die Geschichte? So, dann gibt's diese tolle Geschichte, dann kommen die Israeliten zum Meer, zum Schilfmeer und ne, das Meer teilt sich. Kennt ihr das? Das Volk Israel zieht hindurch. Und was machen die Ägypter? Die Ägypter denken sich, boah, das kann ich auch, ich fahre auch hindurch, ist bestimmt gar keine Falle, ist ja ganz normal, dass das Meer sich teilt, kennen wir ja. Und dann lesen wir, dass das Wasser zurückkommt und die Israeliten kommen alle unversehrt auf der anderen Seite an. Und Gott schenkt Verwirrung und lässt die Wagenräder abspringen. Und die ganze Armee des Feindes ertrinkt im Meer. Die ganze Armee des Feindes ertrinkt im Meer. Und Paulus sagt uns, dass das eine Taufe war. Das ist kein Zufall, dass er das eine Taufe nennt. Und es ist auch kein Zufall, dass das Neue Testament uns wirklich dazu ermutigt, uns taufen zu lassen, wenn wir an den Herrn Jesus glauben. Weil was da passiert ist, ist, das Volk Gottes, die Auserwählten, die Heiligen, wir gehen in das Wasser. Und der Feind, und jetzt kommt die Sprache von Paulus wieder, der erkannte die List Gottes nicht. Der erkannte die Weisheit Gottes nicht. Weil wenn er es erkannt hätte, hätte er es niemals gemacht. Der Feind denkt sich, jetzt habe ich sie und jagt hinterher, aber die List Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, bam, der Feind komplett vernichtet. Und ich lese euch einen Vers vor, der ist wieder eher brachial, aber der hilft mir so sehr, also wirklich. Also ihr wisst das vielleicht nicht, aber ich habe ja auch Herausforderungen, ne? Ich habe ja auch Probleme, manche davon sind ja hier gerade offensichtlich, aber ich habe auch Herausforderungen und Probleme. Und es hilft mir sehr, Sachen zu lesen, die mir klar machen, wo die Probleme sind und wo ich eigentlich bin, ja? Und da gibt's im Neuen Testament ganz viel von, aber die haben wir manchmal überdrüssig. Aber lies das mal hier, guck mal, in 2. Mose 14, da lese ich dir das mal vor. Da kehrte das Wasser zurück, ab Vers 28. So kehrte das Wasser zurück und bedeckte die Wagen und Reiter der ganzen Heeresmacht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgekommen waren. Es blieb auch nicht einer von ihnen übrig. Die Söhne Israel aber waren auf trockenem Land, mitten durch das Meer gegangen. Und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken gewesen. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Wenn du eine Herausforderung hast, wenn
diese blöde Angewohnheit kommt. Dieser Impuls, etwas nicht Richtiges zu tun. Siehst du dich dann davon kontrolliert? Denkst du dann, du bist der Sklave davon oder liegt dieses Ding tot am Ufer? Ich bin gern am Meer, ich war neulich am Meer, ich sehe öfter tote Sachen am Meer. Schon mal eine tote Robbe am Meer gesehen oder einen toten Fisch? Ja? Das ist deine Aggression. Dein Aggressionsproblem, das liegt da tot am Meer. Ich würde sogar sagen, deine Krankheit liegt da tot am Meer. Angespült. Bam, keine Chance gehabt. Das liegt da tot am Meer. Du bist eingeladen, deine Herausforderung, deinen Feind tot am Meer liegen zu sehen. Und wenn du noch nicht getauft bist, lass dich gerne taufen. Der Feind liegt tot am Meer. Haben wir uns da klar ausgedrückt? Ja? Der Feind liegt tot am Meer. Es blieb nicht einer übrig. Und jetzt kommt's. Alle Probleme, die das Volk danach hatte, die ja unmissverständlich deutlich beschrieben werden, und ich hätte das nicht so geschrieben, ich hätte das netter geschrieben, alle Probleme, die das Volk danach hatte, waren nicht die Kraft der Ägypter. Das war nicht ihre Armee, das war nicht die Sklaverei, das war alles nur in ihrem Kopf. Das war ihr altes Denken. Sie waren noch in diesen alten Gedankenmustern gefangen und dachten, ach ja, ich bin ja ein Sklave und in Ägypten, da habe ich wenigstens irgendwas zu essen bekommen und hier muss ich auf Gott vertrauen, da habe ich ja gar keine Lust drauf, ich würde gern zurück nach Ägypten. Wo willst du denn hin? Ägypten ist ein Trümmerhaufen. Wer soll dir da Arbeit geben? Die sind alle tot, dein Arbeitgeber ist tot. Geh nicht wieder dahin zurück, das funktioniert nicht. Aber das Denken von den Israeliten musste erst noch 40 Jahre erneuert werden. Ist doch gut für uns Christen, dass wir den Sinn Christi bekommen haben, oder? Ist wirklich gut, dass wir nicht 40 Jahre unser Denken erneuern lassen müssen. Da bin ich ja so dankbar für. Meine Güte. Alle Probleme waren nur in ihrem Kopf, weil das Volk, genau wie wir, war schon raus aus dem Reich der Finsternis. Es war raus und der Feind besiegt, tot am Meer. Aber bis diese Wahrheit hier runtergewandert ist, hat es manchmal ein bisschen länger gedauert. Kommt euch das bekannt vor? Und dann das Ende der Geschichte mit viel dazwischen, mit Riesen und so. Ich würde gerne bei einer Tasse Kaffee drüber reden. Der Auftrag, den das Volk hatte, war ja das verheißene Land einzunehmen, ne? Gott hat die Leute ja nicht, und das ist auch wichtig für uns. Wichtig, wenn wir über das Evangelium nachdenken und warum Jesus es überhaupt gemacht hat. Gott hat das Volk ja befreit, nicht einfach nur, um dich zu befreien, weil dann hätte er sie in der Wüste lassen können, richtig? Sagen kann, bleibt hier in der Wüste, ihr könnt hingehen, wo ihr wollt, ist mir egal. Enjoy. Das hat Gott nicht gemacht, sondern Gott hatte einen klaren Plan, den er von Anfang an hatte. Nämlich, dass das Volk Israel das verheißene Land einnimmt. Das Land, wo Milch und Honig fließen. Und es war von Anfang an sein Plan, dass sie sich dafür anstrengen müssen, dass sie dafür kämpfen. Das war von Anfang an sein Plan. Es war von Anfang an sein Plan, dass er mit ihnen kämpft und sie durch ihren Gehorsam krasse Zeichen und Wunder sehen werden. Das war von Anfang an Gottes Plan. Und das ist auch heute noch Gottes Plan mit dir. Gott will, dass du in dein verheißenes Land kommst, dass wir als Gemeinde in den Bereich kommen, den er für uns vorbereitet hat. Und er will auf dem Weg dahin, dass wir ihm blind vertrauen und krass Zeichen und Wunder erleben werden. Das ist Gottes Wunsch für uns. Und um den Feind müssen wir uns dabei gar nicht kümmern, weil der Feind liegt tot am Strand. Du sagst vielleicht, meine Scham hält mich zurück. Deine Scham liegt tot am Strand. Und wir sind bei dir und helfen dir gerne, das zu erkennen. Und er sagt, meine Angst hält mich zurück. Deine Angst liegt tot am Strand. Was hält uns auf? Niemand Echtes hält uns auf. Nur falsches Denken, nur falsche Erinnerungen in die Vergangenheit. Okay. Passend zur Geschichte nimmt das Volk Israel die Einladung Gottes nicht an, Könige und Priester zu werden. Das Volk Israel sagt, nee, wir schicken lieber Mose. Der hat Erfahrung damit, wir halten uns gerne an Regeln. Wir haben uns jetzt 400 Jahre lang an Regeln gehalten, wir würden uns gerne weiterhin an Regeln halten. Ja, und da geht Gott drauf ein und der Rest nennt sich das Gesetz. Aber wir sind in einem neuen Bund mit ihm, wo es heißt, ihr seid Könige und Priester. Ihr habt jetzt Zugang zu mir jederzeit und ihr habt jetzt Zugriff auf die ganzen Schatzkammern des Himmels. Jetzt. Und ihr seid völlig frei. Der Feind liegt tot am Strand. Ich bin kein böser Tyrann, der sich darüber gefreut hat, dass mein Sohn endlich starb, damit ich euch endlich vergeben kann. Sondern ich habe Sünde im Fleisch verurteilt, damit du unter dem Blut des Lammes stehen kannst, damit dich keine Strafe trifft. Niemals, jemals. Und das ist die gute Nachricht der Versöhnung, wo Paulus sagt, wir sind an Christi Stelle gesandt, um diese Versöhnung den anderen Leuten zu erzählen. Ich habe es in letzter Zeit noch nicht wieder versucht, aber ich glaube, wenn man dieses Evangelium, also erstens ist das völlig unerwartet. Was? Da habe ich auch noch nie gehört. Sagst du, ja, ich auch nicht. Und zweitens, glaube ich, ist das viel, viel, viel attraktiver. Ein viel, viel attraktiveres Bild von Gott. Und ein viel, viel cooleres Abenteuer, in das wir eingeladen werden. Und vielleicht kann irgendeiner, der ein Instrument spielt, nochmal nach vorne kommen. Ich würde gerne jetzt zwei Sachen anbieten. Ihr müsst nichts davon machen. Das sind sogar, glaube ich, 10 Sachen, die ich anbieten kann, weil ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber wir werden auf jeden Fall gleich Abendmahl feiern. Wisst ihr, woran das Abendmahl angelehnt ist? An das Passahlamm, ne? Jesus feiert das Passahfest, was eingesetzt wurde, um an das Lamm zu erinnern, was starb, damit sein Blut die Türpfosten bedeckt. Jesus sagt, ich bin euer neues Passahlamm. Und ich weiß nicht, was von dieser Predigt, die euch angesprochen hat, und vielleicht hast du ja auch irgendwas in deinem Herzen gehört, was ich gar nicht gesagt habe. Ist bestimmt richtig gut. Aber ich will dich so einladen, dass du gleich, wenn die Musik hier läuft, dass wir Abendmahl nehmen. Ich weiß nicht, wird das verteilt oder holt man sich das? Wird verteilt? Das holt man sich? Mir ist das egal. Von mir aus wird das gerne verteilt. Kann das jemand verteilen? Ja? Ihr könnt gerne einfach das Abendmahl nehmen. Ihr könnt das zusammen mit jemand anderem nehmen. Ihr könnt das alleine nehmen. Und ihr könnt euch einfach klar machen. Hört ihr mir noch zu? Ihr könnt euch klar machen, dass das nicht nur ein nettes Bildchen ist dafür, dass Jesus den bösen Gott besänftigt hat. Und dass das nicht nur eine bloße Hoffnung darauf ist, dass wir im Sieg leben können. Sondern dass dieses Blut und dieser Leib, dieses Brot, das sind der Beweis dafür. Es ist der Beweis dafür, dass der Feind tot am Strand liegt und dass du frei bist. Ich sag das nochmal. Das Abendmahl ist nicht ein Zeichen der Hoffnung. Das Abendmahl ist ein Beweis. Wir erinnern uns an etwas, was wirklich passiert ist. Und wir ziehen das ins Jetzt, in unseren Körper hinein, in unsere Familie, in unsere Situation, in unsere Stadt. Und das andere, stehen gleich bestimmt noch ein paar Leute, die für euch beten. Ihr könnt einfach nach vorne kommen, wenn ihr sagt, ich möchte irgendwas. Ich möchte frei werden von meiner Krankheit. Ich möchte frei werden von meiner Schuld und Scham und Angst. Ich möchte erleben, wie meine Familie zum Herrn sich neu wendet. All diese Dinge, die Jesus am Kreuz bezahlt hat, ja? Wenn du darauf zugreifen willst, neu, oder wenn du willst, dass dein Denken verändert wird, dann komm gerne nach vorne, lass dir kurz die Hand auflegen und ansonsten kannst du gerne auch einfach an deinem Platz bleiben oder mit anderen beten, kannst in der Stille vorm Herrn sein. Wir haben jetzt noch so eine entspanntere Zeit, wo du dich ganz frei bewegen kannst und ich segne uns noch dafür. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass du einen vollständigen Sieg am Kreuz errungen hast, Jesus. Danke, dass du uns eigenhändig mit mächtiger Hand dem Feind entrissen hast, weil er hatte von Anfang an kein Recht auf uns. Und du, Jesus, hast Gerechtigkeit wiederhergestellt. Und du, guter Vater im Himmel, hattest so einen viel besseren Plan, als wir das manchmal denken. Und danke, Heiliger Geist, dass du ausgesandt wurdest, dass du in unsere Herzen gesandt wurdest und dass du uns den Sinn Christi gibst und dass du uns hilfst, umzudenken, neu zu denken, verwandelt zu werden, dadurch, dass wir unsere Gesinnung ändern, hin zu deiner Gesinnung. Und danke, dass wenn wir heute, jetzt gerade und in den nächsten Tagen und Wochen, wenn wir unser Bild auf unseren Glauben und auf dein Werk am Kreuz, Jesus, wenn wir das ändern, danke, dass Zeichen und Wunder und Veränderung folgen werden. Und ich sag Frustration, du musst diesen Raum verlassen. Frustration, die sagt, das hat niemals geklappt. Das ist nur eine von vielen Predigten. Dieses Ding wird für immer bei mir bleiben. Ich sag nein. Du, Frustration, liegst tot am Strand. Du musst deine Klappe halten. Und wir sind bedeckt mit dem Blut von Jesus. Und danke, Jesus, dass darin Kraft ist für Heilung, Kraft für Befreiung. Und wirklich extrem viel Freude und Hoffnung, Jesus. Danke, Jesus. Amen.